Rückschuh, roter Knopf, da.
Wer hat eigentlich diesen ganzen Staub schon wieder in meinem Wohnzimmer verteilt?
Das ist Glitzer, Alter. Glitzer. Siehst
Nein, das ist definitiv Staub.
Das Glitzer,
hat so lange
der Glitzer.
Niemand geputzt. Ja. Ihr wart einfach zu lange nicht mehr hier, um mich für mich zu putzen.
Seit wann putzen wir für dich? Hallo?
Was macht ihr denn sonst hier? Also eigentlich dachte ich, wir sind hier, weil wir einen Podcast machen.
Ja, genau. Oh Gott, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Pause, aber jetzt.
Ein bisschen ist gut. Wir hatten eine lange Pause.
Ja, wir haben aber auch einfach.
Wir haben sie auch dringend gebraucht.
Ja, wir sind. Also es tut uns sehr, sehr leid, dass wir so lange weg waren. Es ist schön, dass wir wieder da sind. Und jetzt bekommt ihr das Intro.
Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
Ja, mal einfach immer noch, oh, sagst du, alle anderen schon aufgehört haben zu sprechen.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wolltest du das Vorspiel heute besonders kurz halten? Ja, also
wir sind ja leider auch ein bisschen unter Zeitdruck
so, ja,
heute.
Ja, okay,
wenn wir 1,5 Stunden heute quatschen, dann habe ich ein Problem heimzukommen,
ja,
rechtzeitig.
True. Und wir wollten noch steady machen später, also alles gut.
Genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir endlich wieder da sind.
Mhm. Ja.
Das war jetzt eine bisschen längere Pause als geplant. Es kamen Dinge im Leben dazwischen. Es war alles sehr busy. Wir waren ganz viel auf Labs, alle. Und ja.
Aber darüber reden wir heute nicht.
Genau, wir
heute
haben
nicht.
Wir haben heute dann auch so ein bisschen aus den Ereignissen der letzten Wochen.
Machen.
Ein ernsteres Thema wieder mitgebracht.
Aber zuallererst sage ich es trotzdem nochmal, weil man kann es nicht oft genug sagen. Happy Pride! Es ist Pride Season, Leute. Ja, der Juni ist vorbei, aber scheiß drauf. Du kannst das ganze Jahr
halt
über Pride feiern.
Das ganze ja, wir wollten ja auch eigentlich die ursprünglich
wollten die am Montag
schon im Juni eine Folge aufnehmen, aber da kam dann halt auch wieder das Weird Life dazwischen.
Ja. Und leider, ein nicht so schönes Erlebnis.
Ja, das leider eine nicht so schöne Sache.
Eine der Podcast-Katzen ist gestorben.
Ja, das hat nicht wirklich was mit der Folge zu tun, aber die uns schon länger zuhören, wissen ja, wie Scarlett und ich, wir hatten zwei Katzen.
Jetzt haben wir leider nur noch eine.
Ja, Scarlett hat Francis, er hat auch immer noch Francis und ich hatte Kisara. Und Kisara ist über die Regenbogenbrücke gegangen.
Ja.
Und ja, das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen.
Ja,
deswegen hat es dann doch noch ein bisschen länger gedauert, bis wir Zeit und Kopf hatten, jetzt hier die Folge aufzunehmen.
Ja. Ja.
Deswegen in tiefem Gedenken an die kleine flauschige Kisa.
Ja, die macht das. Die sitzt jetzt oben.
Mhm. So. Ja, und guckt das von oben so.
Ach, stimmt. Die denkt sich ihr voll hier.
So. Ja, Katzen denken meistens ihr Vollidioten.
Ja,
so, zumindest haben sie immer diesen überlegenen Blick.
Aber wir wollen heute über den CSD reden. Unter anderem.
Und über Themen, die Transmenschen betreffen, die Drag betreffen und aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse in meiner wunderschönen Heimatstadt München.
Ja, und allgemein über die große Frage, die immer wieder von zum Teil wohlmeinenden Leuten kommt, zum Teil auch von weniger wohlmeinenden Leuten. Brauchen wir eigentlich den CSD noch? Ja.
Die Leute haben doch voll alle die gleichen Rechte, da gibt's doch gar keine Probleme.
Doch.
Eine Menge. Eins davon zum Beispiel dieses hier.
Ja. Das ist doch Yama. Nein. Ja, genau, Yama.
Nein, Yama ist nicht das Problem.
Ja, Yama, hau raus.
Ja, ich wollte eine Sache ansprechen, das ist in der Bookstagram-Community auch ein bisschen rumgegangen. Es ist so, seit letztem Jahr gibt es immer wieder in Bibliotheken Lesungen für Kinder. Und was es auch gibt, sind Lesungen von Drag Queens und Drag Kings für Kinder. Wir haben da auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Also sprich, bei einer Drag-Lesung ist es so, dass ein Drag King oder eine Drag Queen im Kostüm Büchern vorlesen. Und für die Kinder ist es nicht wirklich was anderes, als wenn jetzt da jemand, sagen wir mal, in irgendeinem Kostüm sitzen würde. Es gibt ja auch oft das mal Lesungen in Kostümen. Aber natürlich gibt es Leute, die damit ein riesengroßes Problem haben, wenn Drag Kings oder Drag Queens Kindern vorlesen.
Weil Kinder doch glatt was sehen könnten, was bunt ist.
Ja, weil Kinder,
The Horror.
Vor allen Dingen, weil Kinder doch bitte nicht über früh sexualisiert werden sollen.
Indem sie Prinzessin Elsa sehen. Also ein Kostüm von Prinzessin Elsa. Warte.
Moment. Ja, genau. Ihr merkt schon, das Thema ist sehr emotional. Natürlich kommt es, wie könnte es auch anders sein? Wo nimmt ein solcher Hirnschmalz seinen Anfang? In den USA. Denn da ging die ganze Wir protestieren gegen Drag-Lesungen eigentlich los.
Ja, da werden wir auch noch drauf eingehen, aber jetzt geht es erstmal um München. Es ist so, letztes Jahr hat diese Veranstaltung schon mal stattgefunden in der Münchner Stadtbibliothek. Also ein Drag Queen und ein Drag King haben vorgelesen. Und letztes Jahr war das im Prinzip eine ganz simple Sache. War eine kleine Veranstaltung, waren ein paar Familien mit Kindern da. War auch nicht groß in den Medien, weil halt einfach so Leseveranstaltungen immer wieder stattfinden und weil die nichts Besonderes sind.
Vor allem können wir bitte kurz random einwerfen. Sie lesen ein ganz gewöhnliches Kinderbuch vor, ja? Also sie lesen jetzt nicht How to Drag oder wie binde ich meine Brüste ab oder ich muss jetzt, wie tacke ich meinen Penis. Nein, also ne, nur, dass ihr da, sie lesen einfach ein ganz gewöhnliches Kinderbuch vor.
Wie halt so Kinderbücher sind.
Der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, zum Beispiel für ganz kleine Kinder.
Mhm,
oder
ja,
und die wilden Hühner oder die wilden Kerle.
Ja, das sind ja nicht mehr wirklich, also das sind ja schon Kinder- bis Jugendbücher, ja, mit mehr Text. Also da geht es tatsächlich um Kinderbücher für so eine Altersgruppe von, keine Ahnung, 3 bis 6 Jahren regelmäßig.
Ja, da war ich mit dem Maulwurf doch gar
nicht. Ja, der Maulwurf ist so richtig in die richtige Richtung. Also oftmals sind das illustrierte Kinderbücher, die da vorgelesen werden.
So, okay.
So, also so letztes Jahr vollständig ereignislose
Veranstaltung. Hat keinen interessiert.
Dieses Jahr?
Ja, dieses Jahr gab es erstmal verschiedene Stimmen von verschiedenen eher rechtsgerichteten Parteien dagegen.
Oh, Christ.
Guck mal gerade in den Artikel, wer da alles sich geäußert hat. Gut, die AfD wollte das verbieten. Das war klar, weil das ja Frühsexualisierung der Kinder ist. Dann aber auch andere Parteien, also der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger.
Ach, der Hupsi.
Hat in der Bild-Zeitung.
Geht einfach weiter, kümmere dich nicht um uns.
Ja.
Wir sind nur der Random-Shit hinten dran, alles gut.
Groß über Kindeswohlgefährdung schwadroniert. Genau, dann der Generalsekretär von der CSU, Martin Huber, hat getwittert, dass Kinder damit, was hat er geschrieben? Kinder werden mit woker Frühsexualisierung indoktriniert.
Wow, Alter.
Dafür ist die CSU-Stadtratsfraktion vom Münchner CSD geflogen. Berechtigt. Denn die Veranstalter des Münchner Christopher Street Days sagten, eine Partei, bei der nicht stringent erkennbar ist, dass sie sich für die Rechte von LGBTQ in IA insgesamt einsetzen, könnte man nicht sagen, dass sie ernsthaft im CSD mit Überzeugung teilnehmen. Dementsprechend schloss man die CSU-Fraktion von der Parade aus.
Oh, jetzt weinen sie übrigens, deswegen weinen jetzt alle so. Ihr seid so intolerant, dass ihr die CSU ausgeschlossen habt und ihr fordert Toleranz. Ja.
Die Demokratie muss sich behaupten, wehrhafte Demokratie. Toleranz gegenüber Intoleranten ist Schwachsinn.
Richtig. Es führt nämlich den Begriff Absurdum.
Genau.
So, genau. Ein kurzer Punkt dazu noch, wenn ich darf.
Ja.
Okay. Verdammt, jetzt habe ich den Faden.
Dann lassen wir Jammer in der
Lesung.
Nein, ich wollte dir eigentlich das Wort wieder erteilen, weil du uns noch den restlichen Überblick über diese unheilige Geschichte
Zum Thema Woke. Ganz kurz. jemand, der mir schon ankommt und aus Woke, einem Begriff, der ursprünglich aus der, ich sag mal, People of Color-Ecke kommt, die sich für eine achtsamere Gesellschaft einsetzt, in der eben auch hingeschaut wird, wenn Unrecht passiert. Und nichts anderes bedeutet Woke auf Deutsch achtsam, beziehungsweise bewusst. Und wenn ich daraus ein Schimpfwort mache, dann ist das, geht das in dieselbe Ecke, in der sich die Leute tummeln, die auch aus Gutmensch ein Schimpfwort gemacht haben. Na, also dementsprechend, wenn ihr das nächste Mal das Wort woke als Schimpfwort benutzt, überlegt euch doch einfach mal ganz kurz, möchte ich mich wirklich in die braune Ecke stellen? Ist das so wirklich die Farbe, die ich toll finde? Kurz mal drüber nachdenken. Dankeschön.
Ja, und so, jetzt weiter in unserer Geschichte um die Kinderbuchlesung.
Ja, genau, die Kinderbuchlesung.
Okay, gut. Auf alle Fälle hat dann die AfD eine Demonstration gegen diese Kinderbuchlesung organisiert. Hat zu dieser Demonstration noch irgendwie so ein Plakat designt.
Ich guck mal gerade, ob ich, also ich kann euch jetzt hier kein Bild zeigen, weil wir ja nur gehört.
Ihr wollt es auch gar nicht sehen.
Nee, richtig.
Im Prinzip zeigt dieses Plakat.
Das sind Bilder von AfD-Leuten, die will man nicht sehen.
Nein, es ist keine AfD.
Es ist, auf dem Bild ist eine Person, so wie ein AfDler sich eine Drag Queen oder eine Transperson oder überhaupt eine queere Person vorstellt. Ein böser Mann mit wilden langen Haaren und Schminke im Gesicht, der böse guckt mit einem fiesen Grinsen und nach einem Kind greift. Und der Slogan dieser Kundgebung der AfD war Hände weg von unseren Kindern.
Wie also, ich schon gesagt habe, bitte schicken Sie dieses Plakat leicht verändert an die katholische Kirche, da würde es besser passen.
Besonders schöne Anekdote, es gab noch weitere Gegendemonstrationen, die angemeldet wurden, unter anderem von einer radikalchristlichen Gruppierung, die dann...
Ach nein.
Ja, ja, die dann gegen die Sünde anbeten wollte vor der...
Großartig.
Stadtbibliothek.
Weißt du, ganz ehrlich, wenn ich das in einem Film sehen würde, würde ich sagen, was hat der Autor geraucht, als er dieses Drehbuch geschrieben
ganz
hat?
Ganz ehrlich, standen auch Christofaschisten neben dem CSD in München.
Ja, das dachte ich mir. Christofaschisten, schön. So.
Ich nenne die inzwischen nur noch ja. So.
Jesus hätte sich... Ich sehe immer gerne dieses Meme, wo Jesus mit so ein paar Queer-Leuten im Himmel durch den Flur läuft und dann sagt, what did they say I told them? Was haben sie jetzt nochmal gesagt? Echt ja. Jetzt?
Okay, weiter im
ja,
Text.
Ja, weiter im Text. Entschuldigung.
Dieses Plakat wurde dort verbreitet. Ich gucke gerade, wer noch alles da demonstriert hat. Ja, also die AfD, dann die Christofaschisten. Irgendwen habe ich noch vergessen, der jetzt auch noch da war.
Es waren irgendwie gleich vier Gruppierungen.
Achso, dürfen wir bitte kurz erwähnen, dass wir nichts gegen Christen haben.
Ja, ja? Das ist ganz, ganz wichtig.
Liebe deine Nächsten, hat Jesus gesagt. Und also für die Leute, die Religion toll finden, macht das. Und es heißt ja nichts anderes, als seid einfach lieb zueinander. Und wir haben nichts gegen Christen, wir haben auch nichts gegen Muslime oder gegen Juden oder gegen irgendeinen anderen Menschen, der eine friedliche Religion praktiziert, die nicht anfängt, Leute zu diskriminieren oder ihnen den Tod zu wünschen.
Und wie gesagt, deswegen unterscheide ich dabei eben auch gerade nach Christofaschisten, denn Menschen, die ihre Ideologie zwangsweise anderen aufoktroyieren wollen in einer faschistoiden Art und Weise, wie es diese Gruppierungen, die sich christlich nennen, tun, sind für mich halt Christofaschisten. Das, finde ich, beschreibt sie auch sehr
präzise. Das Witzige ist ja, dass uns jetzt immer nachgesagt wird, wir würden unsere queere Agenda durchsetzen wollen.
Ja, bla bla.
Ja, tut mir leid, das muss man auch mal dazu sagen. Das wird ja von der anderen Seite auch gerne benutzt. Von wegen, wir würden jetzt allen aufdoktrinieren wollen, dass...
Ne? Woke zu sein.
Ja, genau. Und wir würden
also,
jetzt, wir würden
ne, von mir aus müssen die Leute nicht woke sein, die können auch gerne Schlafschafe sein.
Nee.
Ja, nee, ich finde das
es
nur.
Es ist halt lächerlich, was wir möchten. Wir, also als queere Menschen, und ich gehe mal davon aus, das spreche ich eigentlich für alle queeren Menschen dieser Erde. Wir möchten einfach nur genauso leben und lieben dürfen, wie alle anderen Menschen auch.
Und Menschenrechte.
Wir möchten nicht verfolgt werden, nur weil wir vielleicht mehr als eine Person lieben, weil wir vielleicht einen Mann lieben, wenn wir Mann sind, weil wir vielleicht im falschen Körper uns befinden, weil wir vielleicht zwei Geschlechter haben oder gar keins oder wie auch immer. Lasst uns doch einfach existieren. Punkt. Und kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Ihr habt genügend eigene Probleme. Dankeschön.
Menschenrechte sind voll gut.
Ja,
und zwar
voll.
Für
die sind
alle.
Mega in. Die sind für alle da, richtig.
Okay, nur um meine Bemerkung von vorhin kurz zu erklären. Ich finde es halt irgendwie lächerlich, dass noch vor ein paar Jahren während der Corona-Zeit hieß es irgendwie, wir sind alle Schlafschafe.
Genau.
Und jetzt werden Leute beschimpft, weil sie wach, also woke sind.
Ja,
das ist halt wieder mal so.
Das ist halt so hart, absurd. Vor allem, wie gesagt, ich finde die queere Agenda halt so großartig. Man muss halt dazu sagen, ich verstehe, also ich muss, ne, man überlegt ja dann so ein bisschen hin und her und versucht so ein bisschen sich da reinzuversetzen und zu denken, wie kommen die Leute dazu? Ich kann es ansatzweise nachvollziehen. Es gibt Macher von Büchern, Filmen, Serien, was auch immer, die halt gerade wirklich einfach versuchen, ob das jetzt ein Trend ist oder vielleicht, ob sie wirklich wach geworden sind und sich überlegt haben, oh scheiße, wir könnten ja auch mal die Gesellschaft abbilden, wie sie wirklich ist. Versuchen natürlich immer noch irgendwie auch die queeren Leute mit abzuholen. Das wirkt halt manchmal dann sehr gezwungen und auf Teufel komm raus. Und das ist eine Sache, das kann natürlich gerade bei so Freizeitpaar-Shows dann ganz schnell mal den Triggerpunkt auslösen.
Ja, also was dazu, denke ich, genau dieses Stichpunkt, dieses Stichwort auch ein bisschen ist, was ich mehrfach auch schon von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben, gehört habe, ist im Endeffekt progressive Leute, die Fortschritt und die Erneuerung und den gesellschaftlichen Wandel befürworten, denen geht's quasi fast alles zu langsam, weil die Vision, die sie haben, ist noch lange nicht erreicht. Aber jeder winzig kleine Schritt in diese progressivere Welt, und die passieren ja automatisch auch schon, dadurch, dass sich einfach Gewohnheiten generell ändern. Einfach regelmäßig ändern, selbst wenn sie nicht unbedingt in eine ganz spezifische Richtung sich absichtlich ändern. All diese Veränderungen des Gewohnten bedrohen für Konservative, die also alles wie immer haben wollen, was ja die Quintessenz von konservativ ist. All diese Veränderungen machen denen Angst, gehen denen immer alle zu schnell, weil sie wollen ja quasi, dass alles immer so bleibt. Was vollkommen unrealistisch ist, aber das ist das, was sie sich wünschen.
Richtig.
Und dann crashen sie halt und
Crashen dann miteinander, und zwar
sie crashen heftig an die Realität, und sie picken sich dann eben gerade die Feinde heraus, von denen sie empfinden, die fordern jetzt auch noch ganz wild progressive Sachen, das überfordert mich total, das will ich nicht, das muss ich jetzt bekämpfen.
Ja.
Und das ist so genau dieser unglaubliche Reibungspunkt, den diese konservativen auf Traditionen in Anführungszeichen bedachten Leute
mit der Welt gerade haben.
Ja, mit der Welt und eben gerade auch mit allen progressiven linken Leuten haben. Und da wir aus einem Status quo kommen, in dem Queerness halt unterdrückt war, ist die Befreiung und Sichtbarkeitmachung und Öffentlichkeit von Queerness progressiv, neu, verändernd. Und damit bedroht sie das Weltbild von Konservativen.
So, ganz kurz, ich vergleiche, um nur das Add-on zu Asas Kommentar, ich vergleiche es immer gerne mit einem Pendel. Das Pendel wurde sehr lange in der Mitte, wurde sehr lange auf der einen Seite festgehalten. Es ist ganz normal, liebe Konservative und liebe andere Menschen, die nicht konservativ sind, egal wer gerade zuhört, es ist ganz normal, wenn ich das Pendel loslasse, dass es komplett zur anderen Seite ausschwingt. Ja? Also sprich von der absolut Konservativen, wir unterdrücken alles, was nicht unserem Weltbild entspricht, in die komplett andere Richtung. Es wird auch wieder, es schwingt, ein Pendel wird sich irgendwann, wenn man ihm den Raum lässt und die Zeit und sich eben, und nicht weiter unterdrückt, sondern ne, den Menschen auch die Zeit gibt, sich zu entfalten und sich daran zu gewöhnen. Und natürlich aber auch die beschützt werden müssen. Wird ein Pendel irgendwann dort, ich sag mal, sich einpendeln, dass es für alle hoffentlich irgendwann alltäglich ist. Ich versuche, das Wort normal zu vermeiden.
Ich mag die Metapher nicht so gerne, weil sie okay. Im Endeffekt suggeriert, dass die Sichtbarkeitmachung von ehemals unterdrückten Menschen zu viel sein könnte. Durch dieses Ausschwingen des Pendels. Deswegen mag ich diese Metapher nicht so gerne.
Das war jetzt gar nicht das, was ich suggerieren wollte. Das ist ja okay,
wenn ihr da verschiedene Meinungen habt.
Ja, ja, aber wie gesagt, das ist ja auch kein Angriff auf dich. Was ich aber da auch tatsächlich noch ein bisschen verstärken in Bereichen sind, ist, gerade wenn du eben sagst, wenn man sich das vorstellt, so das Pendel wurde eben festgehalten. Es gab die Unterdrückung von bestimmten Identitäten, Dingen, Menschen letzten Endes auch. Und allein, dass du das Pendel loshältst, Schwerkraft quasi. Es ist einfach so, dass in dem Moment, in dem du die Unterdrückung schon nur wegnimmst, also das aktive Unterdrücken unterlässt, werden sich Dinge verändern. Und das bedroht bereits den Konservativen. Das heißt, er fordert quasi Unterdrückung, weil er sich bedroht fühlt davon, dass Leute nicht unterdrückt werden. Ja, das ist schon ganz schön krass.
Das ist schon sehr creepy.
Okay, so. Ja, um jetzt nochmal auf die Sache mit der Demo zurückzukommen. Es gab dann auch eine Gegendemo, und zwar gab es halt die Demo München ist bunt für ein weltoffenes
also
München.
Also die Gegendemo gegen die, Gegendemo.
Ja. Ja, alles klar. Und das war der Grund, weshalb ich die Folge eigentlich machen wollte, weil ich habe jemanden aus meinem Freundesbekanntenkreis erzählt, so nebenbei, ja, es gibt die Demo München ist bunt. Ich kann da leider nicht hin, weil wir an dem Wochenende nicht da sind. Oder muss gerade überlegen, was. Nee, das war ich das Wochenende. Auf alle Fälle, ich konnte an dem Tag nicht hin und ich habe es bedauert, dass ich nicht auf diese Demo kann.
Das war unter der Woche, das war Dienstag.
Ich musste arbeiten.
Stimmt, ich musste
das
genau.
War der Punkt,
ja, es war Dienstag Nachmittag.
Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dann halt von meinem Kumpel die Antwort kam. Das ist ja, nach Motto, ja, das ist ja okay, aber braucht's es eigentlich? Ich meine, warum gibt's, brauchen wir eine Demo? München ist bunt, München ist doch schon bunt.
Es womit gibt wir den, wieder bei brauchen bin.
Ja, und dann musste ich quasi diesem Kumpel erstmal erklären, pass auf, diese Demo existiert nur deshalb, weil sie eine Gegendemo ist. Diese Demo existiert, weil eben eine AfD und andere rechte Leute sich hinstellen und sagen, alles böse, böse. Und weil die eine Lesung für Kinder von Leuten im Kostüm mit einem Polizeiaufgebot geschützt werden muss. Und deswegen natürlich braucht es diese Gegendemo. Und da wurde mir halt wieder mal ein bisschen bewusst, dass es halt einfach so viele Leute gibt, die sehen das alles nicht. Die denken halt, es ist schon alles normal, es ist alles gut.
Ja, für sie ist das vielleicht auch so. Und ja. Das ist schön, dass ihr schon so weit seid. Der Rest der Welt ist allerdings noch nicht so weit.
Ja.
Und das müsst ihr sehen. Dann dürft ihr bitte, und das ist genau das, ist dieses Stichwort woke. Da muss man auch mal die Augen aufmachen und gucken. Und wach sein und mitkriegen, der Rest der Welt ist noch nicht so weit wie ich
vielleicht. Ja, und das ist halt das Problem, was vielen Leuten einfach nicht so bewusst ist. Weil viele Leute gehen einfach von sich selber aus und sagen, hey, ich habe überhaupt kein Problem damit, ob jetzt jemand hetero, schwul, trans, irgendwas anderes ist. Für mich sind das alles Menschen. Und natürlich ist das ist eine tolle Einstellung, aber man kann halt nicht automatisch voraussetzen, dass alle diese Einstellung haben und dass es deshalb keine Diskriminierung von queeren Menschen mehr gibt.
Ja. Und ich denke mal, also alle Leute, die diese Einstellung prinzipiell haben, auch wenn ihr das zum Beispiel im Bekannten- und Freundeskreis oder sowas seht, eigentlich alle von euch sind aber sicher auch schon mal irgendeiner Person begegnet, die zum Beispiel dann im Pride Month gesagt hat, ja, also diese ganzen Regenbogenflaggen überall, das ist mir ja schon zu viel. Ich habe eine Kollegin, die das gesagt hat.
Kann übrigens auch sein, dass das selber ein queerer Mensch ist. Es gibt auch viele in der Szene, die sagen, das repräsentiert uns ja alles nicht und da mache ich nicht mit. Das ist auch, ne, ich sag mal, wenn ein queerer Mensch sich dafür entscheidet, da nicht dran teilzunehmen, ist das ja auch sein gutes Recht.
Also ich finde, da würde ich auch nochmal stark unterscheiden. Eben wenn Leute sagen, das ist zu viel, so viele Regenbogenflaggen. München zum Beispiel beflaggt die Busse und Trambahnen,
ja,
hat die ganze Fußgängerzone vollgehängt mit verschiedenen Queerflaggen behangen. Ja, am Rathaus ist die Standardbeflaggung teilweise eben auch durch Regenbogenflaggen ersetzt. Und wie gesagt, also Münchner Nahverkehr beflaggt Busse und Trambahnen mit Regenbogenfähnchen. Ich liebe es immer, das zu sehen, wenn der Pride Month startet. Und am Münchner Hauptbahnhof klebt eine riesige
Regenbogenflagge. Die klebt auch meistens schon einen halben Monat davor und mindestens zwei Monate danach immer noch da.
Ja, weil sich keiner darum kümmert, sie runterzunehmen.
Ist doch egal, die kann von mir das ganze Jahr da kleben.
Ja. Und man muss dann halt auch sagen, also ich meine, das sind halt ein paar Flaggen. Also die hindern niemandem an irgendwas zu tun. Sind halt da. Du kannst sie angucken oder du kannst
weggucken. Oder kannst auch weggucken. Ist okay.
Aber dieses oftmals hinter diesem Sentiment, das ist zu viel, ist eben genau wieder dieser konservative Standpunkt. Ich möchte nicht mich damit beschäftigen müssen, dass sich die Welt verändert.
Ich möchte nicht damit belästigt werden, dass die Welt sich verändert.
Ja.
Ja. Und das ist sehr, sehr schade.
So. Was passierte nun mit den tatsächlichen Demos?
Ja.
Genau, ich wollte noch eben auch, also ja, die Demos haben stattgefunden, gab halt Polizeischutz und alles. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Gegendemo, also die Unterstützerdemo, sehr, sehr viel größer war als die anderen Demos.
Also eine Bekannte von mir, die auf der München ist Bund-Demo dabei war. Und ich habe die an dem Dienstagabend getroffen und die hat dann gemeint, ja, sie war da. Und das war so ein trauriges, peinliches Häufchen AfDler, sagte sie.
Schön.
Insofern, also die wurden, waren wirklich merklich in der Unterzahl. Also gut, so war. Sie hat dann auch eben gemeint, dann haben diese komischen Christen da vor sich hingebetet.
Ja.
Aber ja, also Demo
das war's dann groß. Halt
gut, eine Sache, die allerdings sehr traurig ist, ist, auf dieser Lesung wollte auch ein 13-jähriges Transmädchen ihr Buch vorstellen. Also die hat ein Buch darüber geschrieben, über das Transsein. Das Buch heißt Endlich Ich, mein Weg vom Jungen zum Mädchen. Und die wollte eigentlich mit ihrer Familie zu dieser Lesung hin und wollte dort ihr Buch vorstellen. Die Familie hat aber dann die Lesung abgesagt. Grund war zum einen eben diese Demonstrationen. Also das Mädchen hatte Angst vor der Gewalt natürlich.
So, und
ja.
Ganz kurz, darf ich da mal einhaken? Ihr lieben, netten, konservativen, schrägstrich, braunen Menschen, ja? Ihr wollt doch die Kinder beschützen. Das ist so witzig. Das ist so lustig, dass ihr mit eurer eigenen Demo, mit der ihr angeblich Kinder beschützt, einer 13-Jährigen, einem Kind, so viel Angst macht, ja, dass sie sich nicht traut, vor die Tür zu gehen.
In eine Stadtbibliothek zu gehen.
Ja, also in einen Ort, wo man als Kind eigentlich ohne Probleme hingehen können sollte. Wenn ihr weiterdenken könnt als von der Wand bis zur Tapete, macht euch doch vielleicht mal kurz Gedanken darüber. Dankeschön. So, bitte, ja, mal entschuldigen. Ich bin heute Brandmodus, ich merke das schon.
Ja, aber ich verstehe das auch. Ich meine, du bist selber trans und das
ist. Mich macht das unglaublich wütend, das, unglaublich traurig.
Ja, gut. Am Freitag vor der Demo hatte eine Zeitung, also die Neue Züricher Zeitung, hatte einen Artikel über dieses Transmädchen geschrieben. Der Artikel war sehr polemisch. Die haben ihr familiäres Umfeld kritisiert wow. Und haben auch angezweifelt, ob sie wirklich trans ist.
Wow.
Und daraufhin, dieser Artikel hat Wellen geschlagen und daraufhin haben Leute bei der Familie angerufen und haben halt die Eltern und das Mädchen beschimpft am Telefon. Und das war dann der Auslöser, also das hat der Familie dann so große Angst gemacht, dass sie nicht auf diese Lesung gegangen sind. Ich habe mal auf Amazon geguckt, bei den Rezensionen zu dem Buch sind auch einige, ich weiß nicht, ob die jetzt noch da sind, da waren einige Hasskommentare mit dabei. Ich hoffe, Amazon löscht die, also ich habe definitiv da diese Kommentare gemeldet.
Wie heißt das Buch?
Endlich ich, mein Weg vom Jungen zum Mädchen.
Und die
das ist übrigens ein kleines Buch für alle von euch, die nicht gerne lesen, es ist wirklich sehr gut.
Also ich hab's mir bestellt.
13.
Ja, ist ja okay.
Ja, da schreibst du nicht 500 Seiten.
Ach, ja, wer weiß.
Ich habe mir das Buch bestellt, weil ich das Buch gerne lesen wollte und vor allen Dingen, weil ich auch auf meinem Insta, das werde ich noch machen, über das Buch posten wollte, weil ich einfach denke, das Mädchen hat ein bisschen Support verdient, nachdem sie jetzt ihre Lesung nicht machen konnte und dadurch halt nicht die Möglichkeit hatte, ihr Buch vorzustellen.
Kaufen, kaufen, kaufen. Hashtag unbezahlte Werbung.
Ja.
So, ich guck grad, es sind Ein-Stern-Bewertungen. Ne?
Ja.
Ja, ich würde auch.
Ja, doch, ist noch einer ist noch da. Einer ja, ist noch da,
waren
da
ungefähr,
vom 26. Juni.
Da waren ungefähr 10, als ich geguckt hatte.
Ja, da wird noch was nachkommen. Nein, das lesen wir jetzt nicht.
Nein, das tun wir nicht.
Ja.
Okay, sind.
Ja, ist letzten Endes nicht so wichtig. Also man muss halt sagen, um ein bisschen Kontext auch zur NZZ zu bieten, der Neue Züricher Zeitung, das ist eine deutschsprachige Schweizer Zeitung.
Ja, die sind alle noch da.
Die sich selbst für konservativ hält, gerade im Meinungsbereich in den letzten Jahren aber ziemlich stramm rechtes Gedankengut pusht. Also so ziemlich alles, was man an Meinungsartikeln in der NZZ liest, müsst ihr echt vorsichtig euch zu Gemüte führen. Die hauen Rassismus, Sexismus und anderen hässlichen Scheiß raus.
Ja.
Wenn ihr Artikel von der NZZ gelinkt bekommt, überlegen, ob ihr da wirklich draufklicken wollt, wenn Bekannte von euch sich auf die NZZ beziehen. Ihr solltet das wissen. Die sind in diese Richtung abgedriftet. Die sind nicht irgendwie, sind nicht normales konservativ. Die sind krasser als zum Beispiel auch die FAZ, die in Deutschland auch schon teilweise ein bisschen uff ist, was ihren Konservativismus angeht.
Also was ich von den Schweizern, die ich kenne, die in der Ally- und Queer-Szene unterwegs sind, die sagen, das ist nur noch ein Blatt zum Fremdschämen.
Naja. Ja, also da schreiben auch teilweise einfach die gleichen Leute diese Meinungsartikel, die für rechtsradikale Blätter schreiben. Ja,
kann man einfach mal googeln. Also es findet man auch.
Ja, also NZZ, großes Warnschild dran
packen. Ja, gut. Weitermachen. Das Thema, ich kann heulen und kotzen gleichzeitig, ehrlich.
Ja, wir haben auch alle letzten Endes, wir sind alle irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise natürlich auch betroffen von dem Thema. Das wisst ihr natürlich, das merkt ihr natürlich auch von dem, wie wir darüber sprechen. Und natürlich ist das alles nicht das erste Mal, dass diese Themen irgendwie bei uns aufploppen. Das heißt, wir haben da auch unglaublich viel Kontext dazu, der uns manchmal ein bisschen derailed hier.
Ja, aber vor allen Dingen, man merkt halt einfach, dass wir gewisse Themen halt, dass die sich wiederholen. Ja, das glaub mir, ich würde am liebsten hier den ganzen Tag über rosa Ponys reden. Aber erstens wäre es dann irgendwann, glaube ich, auch für euch langweilig. Und zweitens, ihr merkt einfach, diese Themen sind nach wie vor aktuell.
Ja.
Und gerade sind sie halt wieder mal präsenter als je zuvor.
So, haben wir dann. Wir wollten noch ein bisschen Bogen schlagen.
Wir sind nämlich
noch lange nicht
mehr. Haben wir
keine Zeit. Also, das sind wir durch mit dem
Fast. Ich habe gerade noch mal geguckt nach Artikeln zum Thema und habe gesehen, dass in Wien eine ähnliche Sache passiert ist. Da gab es auch eine Lesung einer Drag Queen in einer Bibliothek und es gab auch eine Demonstration von Rechten. Also in dem Artikel steht gerade viele bekannte Rechtsextreme und auch wieder Christen, die da mit Kreuzen und Marienstatuen standen. So, schützt unsere Kinder vor der bösen Sexualisierung.
Schützt unsere Kinder vor der bösen Kirche. Also vor den komischen Männern in den Talaren.
Mit dem kleinen Ministranten dieser lassen.
Ja, das ist wieder ein anderes Thema.
Nee, das ist eigentlich genau das Thema, dass diese Leute anfangen,
sich tatsächlich an Kindern vergehen.
Ja, und dann aber es wagen uns also erstens ist das Gedankengut allein schon in ihren Köpfen, nicht in unseren Köpfen, aber sie schieben uns dann quasi in die Schuhe, wir würden uns an Kindern vergreifen. Also wir im Sinne von queere Gesellschaft. Nee, sorry, tut mir leid. That's Catholicism. That's not queer.
Auch in Zürich.
Ja, ich lese es gerade. Auch in Zürich gab es paar vermummte Neonazis, die dann vor der Bibliothek standen und herumbrüllten mit Rauchfackeln in einem Transparent mit der Aufschrift Familie statt Gender-Ideologie. Also das ist, ich zitiere gerade aus einem Artikel von queer.de.
Ja, und das Ganze ist auch eben, wie wir schon ganz am Anfang mal angeteasert haben, keine rein deutschsprachige, von deutschen Neonazis gepachtete Aktionsform. Das Ganze kennen wir aus einem anderen Rechtsraum, in dem Rechte teilweise mit noch viel, 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 viel mehr Reichweite in der Öffentlichkeit stehen, Präsidentenämter bekleidet haben. Ach ja, wir reden über
die USA.
Genau.
Ach, oh Gott. Ich möchte auswandern.
Aber wohin?
Das ist mein Problem.
Nicht in die USA.
Nein, hallo. Nee. Ich möchte bitte jetzt zu meinem Heimatplaneten sofort. Ich weiß nicht, nach Vulkan, egal, irgendwo hin. Aber ich möchte bitte aussteigen.
Nee, ich glaube, Vulkan wäre nicht der richtige Ort für dich.
Also besser als das hier wäre es in jedem Fall. Weil für die wäre es unlogisch.
Ja, für die wärst du echt. Für die wärst du auch schwierig.
Das glaube ich. Ich bin auch nicht einfach. Aber dann hätten wir ja genügend Zeit, uns miteinander zu beschäftigen.
Ja, so, genau.
Ja, du hast über die USA gesprochen.
Ja.
Du wolltest da noch ein bisschen.
Jetzt haue ich mal alles raus. Also, es kommt zu euch jetzt Asa Mrs. History.
Ich blende da, glaube ich, irgendeinen coolen Jingle ein.
So. Genau. Also kürzere Geschichte, also jüngere Geschichte, letzte paar Jahre haben wir in den USA eine ganz, ganz starke Ausrichtung gesehen, dass Othering, also jemanden als Feindgruppe und als schlechten Teil der Gesellschaft zu brandmarken, gerade stattfindet, mit ganz, ganz starkem Fokus auf Trans. Das ist ein bisschen eine Reaktion darauf, dass die generelle Akzeptanz für Schwule und Lesben, die vorher oft das Feindbild innerhalb der eigenen Bevölkerung waren, dass die allgemeine Akzeptanz in der Bevölkerung für Schwule und Lesben sehr, sehr hoch gegangen ist und dementsprechend das überhaupt nicht mehr gezogen hat. Viel zu viele Leute in den USA kannten schon irgendwelche harmlosen und unproblematischen Lesben und Schwulen in ihren Familien.
Freunde,
ja. Familie und so weiter.
Und dementsprechend sind ja gar nicht so krank und dämonisch und böse.
Genau, deswegen hat sich das ziemlich totgelaufen gehabt und man brauchte dann quasi ein neues Feindbild, gegen das man schön hetzen kann. Rausgesucht hat man sich dann eben Trans-Menschen. Das hat sich jetzt die letzten Jahre unglaublich hochgespielt. Natürlich auch getrieben durch den unglaublichen Push, den diese rechte, rechtsevangelikale, konservativ, kann man es fast eigentlich kaum noch nennen, das ist wirklich rechts, rechte Szene in den USA, die einen unglaublichen Aufwind hat, die Trump hatte, die bis heute sich eher noch weiter radikalisieren und dadurch, dass die Republikaner als Sprachrohr dieser rechten Szene agieren und als politischer Arm gerade auch diese politische Agenda in vielen Bundesstaaten auch mit Mehrheiten pushen, beginnt in den USA inzwischen halt auch systematisch wieder eine rechtliche Schlechterstellung von Transmenschen. Kann dir auch noch, also wir werden euch vielleicht auch nochmal was in den Shownotes verlinken, wo wir da ein bisschen Artikel zu haben. Es geht auf ganz vielen Ebenen, ganz, ganz krass, auch Sektor Sport. Aber was jetzt das aktuelle Ding ist, ist eben gerade, dass sie Transleute treffen wollen und auf Drag losgehen. Denn im Alltag sind Menschen, die trans sind, nicht unbedingt erkennbar.
Nee, das ist ja der Sinn der ganzen Aktion.
Ja, für viele ist es das Ziel.
Also
und
das
Ziel.
Passing soll ja stimmen. Das ist ja ein Ziel dabei.
Ja, nicht für alle.
Für viele.
Für viele ist es sehr, sehr wichtig für die Selbstidentität, dass du wirklich von der ganzen Umgebung als das gefühlte Geschlecht auch wahrgenommen wirst.
Ja. Und nicht für alle, aber für viele.
Genau. Und das, um quasi auch sehr gut passende Menschen wieder rechtlich belangen zu können, sind in den USA jetzt Gesetze in diversesten Bundesstaaten im Gesetzgebungsprozess, teilweise auch schon von Gesetzgebenden. Die Bundesstaaten können ja bestimmte Gesetze selber verabschieden. Das muss nicht alles aus Washington kommen, sondern es kann auf dem Level der einzelnen Bundesstaaten passieren. Und der erste Bundesstaat in den USA, der das gemacht hat, war Tennessee. Die haben ein Gesetz rausgehauen, dass es illegal ist, in der Kleidung des anderen Geschlechtes als das, was man bei der Geburt zugewiesen bekommen hat, öffentlich aufzutreten vor Kindern. Und das ist eben nämlich genau diese Sache, die da immer gedreht wird, dass quasi Menschen, die eine Drag-Performance haben oder trans sind, nicht mit Kindern in Kontakt kommen dürfen. Wodurch genau diese falsche Suggestion immer wieder wiederholt wird, dass das gefährlich sei für Kinder mit Transmenschen oder eben auch mit Drag-tragenden Menschen in Kontakt zu kommen. Wodurch man immer weiter dämonisiert.
Was soll denn da passieren?
Also, aber genau diese, das wird quasi oft eben gar nicht, das ist immer so auch so diese plausible deniability, also dieses, dass du dann sagen kannst, ich habe doch gar nichts vorgeworfen. Ich habe doch nur gefragt, so ein bisschen. Genau. Diese immer wieder wiederholte Suggestion, dass das gefährlich sei, wenn die mit denen in Kontakt kommen. Und deswegen muss man das verbieten. In diesen Gesetzen kommt dann noch dazu, dass das Ganze als Adult Performance, also eine Performance für Erwachsene ist. Was normalerweise die Begrifflichkeit für sowas wie Stripclubs oder sowas wie Lapdances oder sowas. Das ist also gerade Stripclubs und
Stripshows. Ja, Strip-Shows. Das sind Dinge für Erwachsene. Richtig. Habt ihr gut erkannt.
Und also wirklich so Dinge, wo es tatsächlich um Sex und Sexualität in einer expliziterer Form geht.
Aber damit hat Drag halt einfach genau, und wenig es wird bis nichts zu tun.
Eigentlich gar nichts. Und das wird gleichgesetzt. Also, dass jemand, der trans ist, quasi ein Buch vorliest, ein Kinderbuch für ein Kind, wird gleichgesetzt mit einer Strip-Show.
Wo sich eine Frau oder ein Mann auszieht.
Also sprich, an alle Cosplayer, wenn man einen Charakter crossplayt, dann ist das etwas, was man nicht vor Kindern tun darf, weil es böse ist. Und es ist das Gleiche, wie ein Striptease vor Kindern aufzuführen.
Genau.
Und da merkt man so jetzt auch mal.
So denken diese Leute.
Ja. Das ist das, was sie in diese Gesetze schreiben. Das ist nicht nur, was sie denken, das ist das, was sie in Gesetze schreiben. So, und jetzt kommen wir langsam in Mrs. History rein. Das ist das, was aktuell in den USA an Gesetzesvorhaben präsentiert wird. Aktuell wurde da tatsächlich auch eine Gesetzgebung vom Supreme Court erstmal aufgehalten. Eine andere wurde von einem oberen Gericht innerhalb Tennessees gestoppt, schon vor einigen Monaten. Aber die Republikaner fluten aktuell die USA mit diesem Gesetzesvorhaben. Und sie haben den Supreme Court letzten Endes in der Tasche. Sie werden irgendwann ein Verfahren so weit durchpushen, dass es nicht mehr angefochten wird, dass diese Gesetze erstmal durchkommen. Gehe ich leider davon aus, müssen wir einfach meines Erachtens nach so sehen, dass diese Repressionen gegen Trans-Menschen und gegen Menschen, die Kostüme tragen, die einfach nur aus Spaß und aus Theatergründen Kostüme tragen, dass das illegal ist. So, das ist nicht der erste Punkt in der Geschichte, in dem das illegal war. Im 19. Jahrhundert hat man auch teilweise, um die Emanzipation von Frauen zu unterdrücken, Gesetze, und weil man damals angefangen hat, Gesetze zu kodifizieren, unglaublich krasse Vorstellungen davon hatte, was Leute zu tun und zu lassen haben, wurden in vielen Ländern Gesetze eingeführt und kodifiziert, in denen drin stand, Frauen haben Röcke zu tragen und Männer Hosen. Ende. Und Frauen dürfen keine Hosen tragen und Männer keine Röcke.
Ich meinte, wo der Begriff Hosenrolle ursprünglich herkam. Hm?
Ja, und... Ja.
Dazu später mehr.
Das wurde im 19. Jahrhundert mal so, regional unterschiedlich, nicht unbedingt so krass verfolgt. Aber gerade im frühen 20. Jahrhundert, als dann Progressivitätsschübe kamen, da wurde das dann so richtig virulent. Da kamen dann die Frauen, die gerade zum Beispiel sich auch in der Frauenrechtsbewegung bewegt haben, die haben dann explizit als Statement Hosen getragen. Und das war kriminell. In Frankreich war es das auch noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Da konntest du, ich glaube, bis in die 70er Jahre festgenommen werden, wenn du als Frau mit Hosen vor die Tür gegangen bist. Mhm. Und
ich glaube, da sollten wir noch mal gucken, ob das wirklich bis in die 70er war.
Ja, das war unglaublich lange. Da habe ich erst kürzlich einen anderen Podcast zugehört.
War es. Ich glaube, bis 76 oder 77.
Das war richtig lange, es wurde am Schluss nicht mehr durchgesetzt.
Nee, aber das stand Gesetz, halt immer noch drin.
Genau, aber das Gesetz wurde lange nicht
abgeschafft. Wie lange gab es den 175er Paragraphen?
Bis in die 94.
90. Ja, eben, ne? Und der wurde auch nicht mehr angewendet, aber er stand halt noch im Gesetz.
Ja. Und also in Frankreich hat man damit besonders Frauen getargetet, die Hosen getragen haben. In Deutschland gab es dann eine ganz andere unheilige Tradition. Da gab es keine explizite Regelung, die verboten hat, dass Frauen Hosen tragen oder Männer Röcke, sondern da hat man das gefasst unter den Strafrechtsparagraphen des Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wenn also ein Mann mit einem Kleid oder einem Rock vor die Tür getreten ist, dann konnte er verhaftet werden und angeklagt werden wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wer das besonders gerne gemacht hat, war die preußische und auch westliche Polizei in den 20er Jahren. Also man hat das schon seit 1900 circa herum gemacht, aber besonders viel passiert ist das tatsächlich dann in den 20er Jahren, weil es da eben einen Schub der Progressivität gab. Berlin war wild, Berlin war queer. Leute waren, also insbesondere Trans-Menschen, sind das erste Mal so richtig, auch haben sich vernetzt, haben sich gegenseitig Tipps gegeben, wie man an gut sitzende Kleider kommt und sind dann auch mal raus auf die Straße und haben ihr Geschlecht gelebt. Und dann stand halt die Polizei bei ihnen.
Vor der Tür.
Mhm. Ja, also stand vor ihnen und hat sie festgenommen und mit auf die Wache genommen, ihre Personalien aufgenommen und sie auf eine Delinquentenliste geschrieben.
Mhm. Listen, ja.
Mhm. Listen, die waren toll. Rosa. Vielleicht hat der eine oder andere von euch mal Rosa Liste oder von Rosa Listen gehört. Mhm. Diese Listen wurden ein paar Jahre später,
ab
33 dann
für andere Dinge
wiederverwendet. Ja, genau. Denn man hat diese Listen sich dann besorgt, ist sie durchgegangen und hat die Leute, die auf diesen Listen standen, in Konzentrationslager geschickt.
Ja, oder umgebracht. Meistens beides.
Meist Konzentrationslager geschickt und sie dort dann umgebracht.
Ja.
Was so ein bisschen auch eine tragische Wende und auch was ist, was für uns heute auch teilweise auch mit unseren heutigen Begrifflichkeiten ein bisschen schwierig manchmal ist, aber was damals für die Leute sogar unglaublich, was teilweise befreiend aber auch war, es gab eben einen Progressivitätsschub in diesen 20er Jahren. Und ein ganz, ganz wichtiger Fokuspunkt davon war das Institut für Sexualwissenschaften von Magnus Hirschfeld. Das ist eine der ersten öffentlichen Institutionen, also mehr oder weniger öffentlichen Institutionen, die über Sexualität geforscht hat. Sitz in Berlin. Magnus Hirschfeld war Wissenschaftler, einer der ersten Sexologen der Welt. Er hat geforscht, der hat dokumentiert, der hat gesammelt alle Informationen von weltweit. Und weil er sich damit so viel beschäftigt hat, war seine Erkenntnis, okay, es gibt Menschen, die fühlen sich nicht dem Geschlecht zugehörig, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Und die haben einen so starken Drang, dann sich dem anderen einem anderen oder dem, tendenziell dem anderen, weil man da binär gedacht hat noch, dem anderen Geschlecht quasi so zugehörig zu zeigen, dass sie einen unglaublichen Drang haben, eben gerade zum Beispiel Frauenkleidung zu tragen. Und für ihn war das eine wissenschaftliche Tatsache. Und dann irgendwann hat er es geschafft, auch aufgrund seines Einflusses und seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungstätigkeit, die Staatsgewalt quasi davon zu überzeugen, dass das halt medizinisch jetzt so ist, dass diese Leute diesen Drang haben und man sie deswegen nicht anklagen sollte. Das hieß dann ab diesem Punkt, konnten Menschen, die insbesondere trans waren, zum Institut für Sexualwissenschaften gehen, sich ein Gutachten von Magnus Hirschfeld schreiben lassen, in dem drin stand, ja, dieser Mensch ist halt so.
Es war so quasi die erste Form der Trans, Gutachten, / Therapiemethode, die wir heute teilweise noch haben.
Ja. Und dann mit dieser Bestätigung, mit diesem Gutachten, wenn sie das bei sich geführt haben, wenn sie dann von der Polizei quasi festgenommen werden sollten, dann haben sie diesen Schein vorgezeigt und waren so, nein, nein, der Herr Professor Hirschfeld hat gesagt, das muss so. Ich muss so rumlaufen. Ich darf das. Diese Scheine nannte man damals transsexuellen Scheine. Die Begrifflichkeit ist heutzutage umstritten, das war aber damals eben die Begrifflichkeit, die es gab.
Ja.
Gleichzeitig war es aber so natürlich so, die Leute waren alle registriert, die standen auch alle auf Listen.
Einer Liste.
Auf jenen Listen. War also gleichzeitig Fluch und Segen, denn sie durften jetzt individuell, aber sie waren natürlich der Staatsmacht immer bekannt. Die Polizei wusste genau, wer sie sind, wo sie wohnen. Wenn sie versucht hätten, also vieles, was sie sonst so versucht hätten, auch im beruflichen Umfeld oder sowas, war riesig problematisch.
Ja.
So. Das war im Endeffekt dann ab 33, Rosalisten, KZ, Vernichtung durch die Nazis, wirklich fürchterliche Dinge, die dann da passiert sind. In der Nachkriegszeit hat man zwar die Rosalisten nicht mehr unbedingt gehabt, wobei sie teilweise wieder weitergeführt wurden von der Polizei. In der Bundesrepublik wurden weiter Schwule und auch Transmenschen teilweise offensivst verfolgt, Bauer und sowas.
Man muss ja sagen, die Rosalisten hat es weitergegeben, weil Homosexualität war immer noch
verboten, immer noch Strafe. Stand noch unter Strafe.
Also, und zwar in der gleichen Fassung, die Nazis verschärft hatten.
Ja.
Also du bist zwar nicht mehr ins KZ gekommen, weil es gab keine KZ mehr.
Nee, aber du konntest noch in den Knast kommen.
Du bist ins Gefängnis gekommen.
Wenn du erwischt wurdest.
Dafür, dass du homosexuell bist.
Ja, es gibt Dichter, sehr bekannte Dichter, nicht aus Deutschland in dem Fall, aber ihr kennt Oscar Wilde.
Ja, jedem das von ist euch aber eine andere Zeit.
Ja, das war ja aber ein bisschen das ist ja ein bisschen früher, aber jeder von euch kennt Oscar Wilde, der für seine Homosexualität auch im Knast gelandet ist. Und ich sag mal, Deutschland in den Nachkriegsjahren, sprich ab 1948, ne, 1900, nicht 1800, sondern 1900 war halt immer noch so.
Ja.
Nur mal so am Rande. 100 Jahre später, ne?
Ja. Und wo das Ganze, das hat bis, ich glaube, 68, mit den großen gesellschaftlichen Umwälzungen im Rahmen von der 68er Generation, von 68 insgesamt, halt auch als so Epochenjahr der deutschen Geschichte, da hat man dann den ersten Schritt im Endeffekt gemacht, dass man das entkriminalisiert und aufhört, Rosalisten zu schreiben. Und da ging es dann in Deutschland weiter, wo es in den gleichzeitig, gerade auch 68, in einem anderen Teil der Welt kam es auch genau an diesem selben Fokuspunkt zum Clash. Ihr werdet alle schon mal irgendwie den Slogan Stonewall was a riot gehört haben oder Stonewall Riots. Der Ursprung vom Christopher Street Day ist
landet
ja...
in New York.
War in New York. Auf der Christopher Street gab es mehrere kleine Kneipen, Bars.
Ja, queere Bars. Das war so ein bisschen der Szeneviertel.
Genau, das war so eine Straße, auf der es mehrere queere...
So wie in Köln Treffungen. Zum Beispiel die Schafenstraße gab es halt in New York oder gibt es heute noch die Christopher Street.
Genau, und all diese Bars und Kneipen waren regelmäßig Razzia-Punkte der Polizei. Denn auch dort wurde gesucht nach Menschen, die falsche Kleidung tragen. Denn das war in New York verboten.
Das muss man sich mal geben. Ne? Menschen, als hätten die Polizei nichts Besseres zu tun. Großartig. Also, es ist so absurd. Es ist so absurd.
Und
der da drüben hat ein Juwelier ausgeraubt. Egal, du hast ein Kleid an und du bist ein Typ.
Wow. Genau. Und gerade in den USA war auch Drag, also international in der queeren Szene war Drag ganz, ganz viel, auch eine Ausdrucksform, auch historisch schon in den 20er Jahren und überhaupt. Und dann hattest du natürlich auch Transmenschen, die eben, weil sie trans sind, andere Kleidung getragen haben. Und weil es eben verboten war und weil die Polizei es wichtig fand, genau dieses Gesetz gewaltsam durchzusetzen. Die sind regelmäßig wirklich brutalst davor gegangen, haben die Leute wirklich einfach mit Schmerzgriffen da rausgezogen, teilweise mit ihren Knüppeln geschlagen und so weiter und so fort. Das ist nicht irgendwie so zivilisiert, dass man mit den Leuten reden
kann. Kommen Sie mal mit auf die Wache, wir unterhalten uns mal. Nee, von wegen.
Da wurde einfach wirklich körperlich auch aggressiv und brutal oft vorgegangen. Und dann an diesem Christopher Street Day, Ende Juni 68.
Ich glaube, war es der 29. oder der 28.
28.
Ich glaube, es war der 28. genau.
Hat es ihnen gestunken?
Nee, da hat es ihnen einfach gereicht. Und man sagt es einer Dame nach.
Genau, Marsha P. Johnson, schwarze Drag Artist. Ob sie trans war,
ist nicht bekannt.
Nicht so richtig gut nachweisbar, wird teilweise auch angenommen, ist aber letztendlich.
Es wird auf jeden Fall Marsha P. Johnson zugeschrieben,
den ersten Stein geworfen zu haben.
Dass sie sich einen Stein genommen hat und ihn
auf die Polizisten,
geworfen hat.
Und
ja, ist auch nicht die feine englische Art.
Aber wenn du jede zweite Woche.
Entweder bist du verprügelt oder deine Freunde werden wirklich brutal zusammengeschlagen.
Ja, werden von Polizisten zusammengeknüppelt, dann bist du irgendwann nicht mehr so richtig
zivilisiert.
Happy, dass die Polizei da gerade um die Ecke kommt.
Ja.
Und das war quasi so dieser
Aufstand.
Ja, da begann The Riot, also der Aufstand gegen diese Polizeigewalt, gegen diese ewigen Repressionen.
Gegen die Unterdrückung.
Genau.
Einfach nur, weil man anders ist.
Und das war dann mehrere Tage Straßenschlacht.
Mhm.
Und ich denke, man sollte sich gerade auch vor Augen führen, dass das der Turning Point war. Das war quasi die Geburtsstunde einer neuen, selbstbewussten, queeren Bewegung, die gesagt hat, wir lassen uns nicht mehr diskriminieren.
Wir lassen uns nicht mehr umbringen, wir lassen uns nicht mehr verprügeln, wir lassen uns nicht mehr drangsalieren, schikanieren, einfach nur, weil wir sind, wie wir sind.
Wir wehren uns jetzt, wir schließen uns zusammen und dann gab es eben auch wirklich den politischen Zusammenschluss und die Forderung, erkennt unsere Menschenrechte endlich an.
Ja.
Und aus diesen Punkten im Endeffekt ist eben das, was wir heutzutage auch an queeren Rechten erkämpft haben, stammt natürlich da heraus. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, jetzt gerade auch bei diesen Gesetzen, die eben Trans-Dasein und Drag verbieten wollen, sich vor Augen zu führen. Genau das ist die Repressionsform, gegen die
damals rebelliert wurde.
Über 50 Jahren.
Ist noch nicht lange.
Rebelliert wird, weil es unser Leben unglaublich einschränkt.
Ja, nicht nur einschränkt, auch bedroht.
Ja.
Wie hoch ist die Suizidrate von Transjugendlichen, die nicht ausleben dürfen, was sie sind?
Ja.
Die kannst du mal locker bei 80% festmachen, wenn überhaupt.
Es zeigt halt auch wieder, dass nur weil man sich ein Recht einmal erkämpft hat, dass es keine Garantie gibt, dass dieses Recht bleibt. Also manchmal erkämpft man sich ein Recht und dann wird es einem wieder weggenommen und dann muss man wieder dafür kämpfen.
Ja.
Also falls ihr euch auch mal die Frage gestellt habt, braucht es unbedingt ein CSD? Ja.
Was wir noch kurz antackern wollten, wir haben bloß leider wirklich, es geht ein bisschen die Zeit aus.
Wir haben keine Zeit.
paar Minuten müssen wir uns dafür aber jetzt noch nehmen, ist auch noch darauf hinzuweisen, dass wir sind für euch immer noch queer und nicht nur queer, sondern auch nerdy. Und wenn wir diese Gesetze, die in den USA durchgedrückt werden und an denen sich weltweit auch andere Gruppierungen ja
orientieren, wenn wir sowas in Deutschland kriegen, was das für euch bedeuten könnte, sage ich jetzt mal, kein Theater mehr, weil Shakespeare könnt ihr dann von eurem Stundenplan streichen. Die von euch, die es nicht mögen, werden das jetzt vielleicht sagen, yay, geil. Die von euch, die Theater schön finden und Shakespeare geil finden, können sich das dann abschminken. Kein Crossplay mehr. Kein Cosplay mehr. Das ist dann, läuft dann unter Verkleidung im falschen Geschlecht. Dafür kannst du dann haftbar gemacht werden. Also wenn solche Gesetze in Deutschland wieder en vogue sind, dann könnt ihr euch sämtliche Conventions, meine lieben Freunde, in die Haare schmieren. Ja, also ihr könnt zwar hingehen, ja, aber demnächst müssen dann alle Mädchen wieder Kleider tragen und alle Mädchen dürfen nur ein Mädchen-Cosplay anziehen.
Keine Hosen mehr.
Keine Hosen mehr, kein Crossplay mehr. Also die Mädels, die jetzt an Link bauen, können das dann einfach in die Tonne kloppen. Oder die Jungs, die überlegt haben, mal einen Elsa-Cosplay anzuziehen, vergesst es einfach.
Und in den USA stellt sich eben, weil diese Gesetze
gerade... jetzt schon die Frage.
Es gibt Convention-Orgas, die jetzt vor der...
Die Angst haben,
weil sie nicht wissen... Die jetzt vor der Frage stehen, was machen sie denn eigentlich,
Scheiße, Crossplayer da haben? Ja, müssen sie jetzt den Leuten verbieten, die Crossplays anzuziehen. Also überlegt euch, und die USA ist ja auch eine Riesen-Convention-Szene. Da gibt's ja diese ganzen, auch diese Riesen-Conventions, ne, das ist so Animagic mal 500. Die USA ist halt auch größer. Aber jetzt überlegt euch das bitte mal, wenn ihr als Convention-Orga oder eben als Besucher, ihr dürft dann nicht mehr anziehen, was ihr möchtet. Es geht nur um Kleidung, wir sind noch nicht bei Leben, Lieben, Ausgehen, mit wem ich will. Da sind wir noch nicht angekommen, noch nicht. Aber wenn es bei der Kleidung anfängt, wo führt das dann noch hin?
Ja. Ja.
Denk da mal, einfach mal weiterdenken, nicht nur bis übermorgen.
Ja.
Ja, also ich meine, euch, unseren Hörern, möchte ich jetzt mal unterstellen, dass ihr sowieso weiterdenkt, als von der Wand bis zur Tapete. Aber vielleicht, wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, der sagt, ja, das brauchst du alles nicht mehr und wozu denn? Dann könnt ihr den gerne mal, und wenn es nur hier vor die letzten 15 Minuten von unserer Folge ist, einfach mal ihm das aufs Ohr geben, oder, ne?
Muss man auch mal fragen, ob er wirklich der Meinung ist, dass Oma im Rock wieder die Gartenarbeit machen muss.
Ja, genau. Oder dass seine kleine Tochter die grüne Latzhose, die sie so sehr mal nicht mehr anziehen darf.
Hosen. Hose.
Ja, eben. Sie Total. Ist ein Mädchen. Geht ja gar nicht. Also Leute, ne? Mal überlegen, wenn diese Gesetze in den USA spruchreif werden, Deutschland und Europa und viele andere Länder der Welt orientieren sich an den USA. Also, ne, ja, Politik ist nicht für jeden interessant, aber das betrifft uns alle.
Ja. Und, also jetzt auch nochmal aus der historischen Brille. Kleidung mit einem Geschlecht ist voller Schwachsinn.
Ja, ist lame. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Rosa damals für Kerle war und blau
ja,
für Mädchen.
Und
aber das ist ein ganz anderes.
Das auch noch. Und, also da einfach, also, ein ganz ehrlich, machen. all die schönen Männer auf dem Lab in ihren Roben. Magier, Roberaffenrennen.
Ja, Roberaffenrennen. Oder all die sexy Männer in der Gothic-Disse mit dem Rock.
Und die Schotten mit dem Kilt, Mann.
Oh ja, Mann. Und wenn sie dann noch muskulös gebaut sind, oh. Und all die schicken Frauen in der knackengen Lederhose oder in der fucking Jeans. Heiß. Also, um Gottes Willen, wir wollen doch bitte weiter anziehen dürfen, was wir wollen.
Genau.
So. Und in diesem Sinne entlassen wir euch jetzt, glaube ich, erstmal ins Wochenende.
Ja.
Zieht eure Lieblingssachen an und gönnt euch. Und wie gesagt, denkt drüber nach. Und denkt wirklich drüber nach und erzählt es den Leuten, auch wenn ihr der Meinung seid, bei denen hat die Hirnfunktion schon ausgesetzt. Erzählt es ihnen trotzdem. Vielleicht ist es ihnen einfach wirklich nicht bewusst.
Ja.
Ja. Wenn Onkel Albert mal wieder Sprüche loslässt, dann erzählt Onkel Albert davon. Oder Tante Ingeborg. Oder eurem Arbeitskollegen, der unverbesserlich ist. Versucht es wenigstens. Jeden, den du mehr überzeugst, ist einer mehr, der nicht dafür stimmt.
Hoffen wir.
Hoffen wir. In diesem Sinne. Gut. Schönes Wochenende.
Ja. Danke fürs hier sein.
Wir gehen jetzt rüber zu Steady. Also
danke,
erzählt mal ein bisschen
zuhören.
Vom CSD.
Wir gehen rüber zu Steady und dann wird die Asa ein bisschen was vom CSD erzählen.
Ja, ja. Aber nur 10 Minuten.
So, danke. So,
let's
tschüss.
Go. Und tschüss. Wiedersehen.
Ciao.
Nein, hier.
Pause,
der Taste? Der Taste reicht. Oh mein Gott, es läuft noch. Nein.